Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser, der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Lasst uns noch beten. Herr, wir wollen jetzt deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen die Herrlichkeit Jesu sehen. Wir wollen deine Größe, noch Gnade sehen. Und das schenke du uns jetzt bitte. Dass du dich dann wirklich auch im Glauben erfassen. Und uns wirklich vor dir oder an dir auch freuen können und zur Ruhe kommen können. Herr, das schenke du bitte jetzt. Gib du bitte Glauben und wirk mächtig durch deinen guten Geist. Danke dir. Amen. Ich habe für mich den Psalm überschrieben, Christus der Schöpfer und in den Himmel tretende König. Christus der Schöpfer und in den Himmel tretende König. Und es geht zuerst, oder es geht um drei Dinge in diesem Psalm, nämlich zuerst geht es um den Schöpfer, nämlich die Verse 1 und 2. Dann geht es um den Schuldlosen, die Verse 3 bis 6. Und zum Schluss noch um den König der Herrlichkeit, die Verse 4 bis 10. Also der Schöpfer, der Schuldlose und der König der Herrlichkeit. Schauen wir uns gleich diese ersten zwei Verse an. Der Schöpfer. Ich lese sie uns nochmal vor, wie es hier darum geht, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Das heißt es, des Herrn ist die Erde, also dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Also dieser Psalm, er beginnt in Parallelismen uns den Besitzer der Welt vorzustellen. Es ist Gott, es ist Jahwe, steht hier der Herr. Dass es in Parallelismen gesagt wird, bedeutet, es wird alles in diesem Psalm immer doppelt gesagt und damit näher erklärt. Ist so hebräische Dichtkunst. Wir setzen vielleicht ein Ausrufezeichen dahinter, um was zu betonen oder dass sich das reimt. Die haben eben die Dinge einfach doppelt gesagt, immer nur mit anderen Worten, um sie damit ein bisschen näher auch zu erklären. Ich gebe es nur schon an einem Beispiel in Vers weiter, das zieht sich durch den ganzen Psalm und seht ihr dann immer wieder. In Vers 1 heißt es, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Also Erde und Welt entspricht sich hier und die Fülle und die darauf wohnen ist Ausgleiche. Also die darauf wohnen, das ist das, was die Erde füllt. Somit wird hier die Dinge einfach doppelt ausgesagt und damit ein bisschen näher erklärt. Also wirklich der Mensch, die Tiere, alles letztlich gehört Gott. Wirklich jeder einzelne Inhalt in dieser Welt, in unserem Universum, gehört Gott. Es ist seins, sagt der Psalm hier. Auch du. Warum? Warum gehört alles Gott? Vers 2 liefert uns die Begründung, es fängt an mit denn. Er ist der Schöpfer. Denn er hat sie gegründet. Also er hat die Welt gegründet. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat die Grundmauern der Erde über Meeren und über Strömen gelegt, heißt es hier. Ja? Das zeigt jetzt kein überholtes Weltbild, wie manche Kritiker meinen, ja, wo irgendwie ein überholtes Weltbild im Sinne von, ist irgendwo unten Wasser und über drüber schwimmt halt die Erde oder so. Nein, Heil ist auch nicht unbedingt in dem Sinne einfach so überholt gemeint. Nein, es zeigt hier, wie Gott die Erde erhält, obwohl unter unserer Erde gigantisch viel Wasser da ist. Viele von diesen unterirdischen Wasservorkommen, die sind entdeckt worden. Ja, zum Beispiel gibt es unter Afrika circa 13.000 Mal so viel Wasser, wie im Bodensee ist. Ja, ich weiß jetzt nicht kubikmetermäßig, wie viel ist im Bodensee, aber es wird ja auch als das Schwäbische Meer bezeichnet. Von dem her, wenn es so ein Meer ist, der Bodensee, dann ist wirklich ja viel. Unter Afrika, wo viel Wüste ist, gibt es 13.000 Mal so viel Wasser wie im Bodensee. Das Problem ist nur, das ist sehr tief. Deswegen haben die es in Afrika nicht. Und deswegen leiden dort viele auch an Durst. In den letzten Jahren haben sich Vermutungen von Forschern immer mehr bestätigt, dass es so in rund 400 bis 600 Kilometer Tiefe Wasser in nicht flüssiger Form gibt, das mehr sein soll als in allen Weltmeeren zusammen. Und wir lesen ja auch schon ganz am Anfang der Bibel, ja, bei der Sintflut, dass die Quellen der Tiefe aufgebrochen sind. Ja. Das heißt, Wasser von unter der Erde kam noch dazu, zu dem, dass es geregnet hat, wie aus Kübeln. Und jetzt sagt der Psalm hier, obwohl Gott unser Festland eben aus dem Wasser heraustreten ließ und teils auch dann über dem Wasser baute, erhält er unsere Erde, sodass sie eben nicht wieder wie bei Noah vom Wasser verschlungen wird. Er erhält alles. Er hat sie festgestellt, heißt es hier. Ja, gegründet und über Meeren und Strömen, also über Wasser, sie festgestellt. Gott macht es permanent, dass diese Dinge auch so bleiben. Er ist sowohl der Schöpfer, ja, er hat es gemacht, aber auch der Erhalter aller Dinge. Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Ja, Gott, er hat das ganze Universum geschaffen, wie wir es auch in 1. Mose 1 und 2, ganz am Anfang der Bibel lesen. Gott hat alle Dinge gemacht, weil, seien wir ehrlich, also von nichts kommt nichts. Irgendwas muss da gewesen sein, sonst wäre nichts entstanden. Ja, es ist einfache Logik, von nichts kommt nichts. Es war was da, was alles gemacht hat. Und es ist Gott. Und dazu, was er damals geschaffen hat, gehören auch die Naturgesetze, die unser, die alles eigentlich so auch bei uns bestimmen, wie die Schwerkraft und so weiter. Aber dann hat Gott nicht gesagt, so, jetzt habe ich ja alles gemacht, jetzt läuft durch die Naturgesetze, die ich eingesetzt habe, alles und ich lehne mich jetzt ein bisschen zurück und gucke mir das alles mal von fern an. So hat Gott das nicht gemacht, dass er jetzt alles mal so von weiter Ferne beobachten würde. Nein, Gott, er ist derjenige, der alles erhält und am Laufen hält, der permanent da ist. Ein Beispiel, die Schwerkraft, die funktioniert nur, weil Gott es permanent so macht und die Kraft dazu gibt. Ja, für uns ist es ja normal, dass wenn wir irgendwas fallen lassen, dass das eben auf den Boden fällt. Ja? Also dass wenn ich jetzt einen Stift nehme und ich lasse den los, dann fällt er nach unten. Das ist für uns was ganz Normales. Deswegen nennen wir das Ganze ja Gesetz, ja? Naturgesetz. Aber es ist nur so, weil es Gott eben so macht. Ja, auch eine Schwerkraft hat nicht eine Kraft in sich. Ja, es ist, weil Gott dazu die Kraft gibt. Als Jesus damals auf dem Wasser ging, da war es nicht so, dass er jetzt halt gegen die Schwerkraft ankämpfen musste und er hat halt gewonnen, weil er Gott ist. Nee, vielleicht hat er auch einfach nur an dieser Stelle keine Schwerkraft gewirkt und musste eigentlich sogar weniger machen. Ja, versteht ihr, bei Gott, das sind die Dinge einfach anders, weil er Gott ist, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, weil er der Erhalter aller Dinge ist. Und deswegen gehört ihm alles, wie Psalm 24 sagt. Ja, ihm gehört die Erde und alles, was da drauf wohnt. Er ist der Herr darüber. Er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist der Regent. Und zwar nicht nur von denen, die das glauben. Nicht einfach nur von Christen. Nein, von allen Dingen heißt es hier. Ja, die ganze Fülle. Er gibt auch bösen und ungerechten Menschen alle Dinge. Er gibt ihnen auch die Kraft. Ja, in Matthäus 6 heißt, er gibt auch ihnen Sonne und Regen, dass was wächst, dass auch sie sich versorgen können. Er gibt jedem von uns die Kraft. Er erhält alle und alles, wie es ihm gefällt. Selbst den Feinden des Kreuzes Jesu schenkt er jeden einzelnen Atemzug. Er erhält sie, solange er will. Und ich sag's mal so: Selbst der Teufel hätte keine Kraft, wenn Gott es nicht geben würde. Weil auch er hat kein Leben in sich selbst und keine Kraft in sich selbst. Und das beschränkt und bestimmt den Wirkungskreis des Teufels genauso, weil Gott ihn bestimmt und weil Gott letztlich auch die Kraft überhaupt ihm gibt. Und es darf auch ein großer Trost sein, wenn Gott weiß, was er da tut, dann darf das ein großer Trost für uns sein, weil er wirklich die Macht darüber hat. Und Jesus, er ist eben Gott, er ist dieser Schöpfer. Ja, wie wir, zum Beispiel, wie wir auch viel dann lesen können. Und er erhält uns, er erhält dich und mich und schenkt dir jede einzelne Sekunde deines Lebens. Er ist dein Schöpfer. Und deswegen lasst uns ihm nicht nur heute dankbar dafür sein, von dem wir so abhängig sind, sondern sei dir wirklich dessen bewusst und denk nicht bei dir selber, dass es deine Kraft ist, mit der du all diese Dinge schaffst. Es kommt von ihm, weil er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Das ist das Ausgangsbild von Psalm 24, was uns, ja, dieses Ausgangsbild ist von Gott hier einmal vermittelt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Verse 3 bis 6, zu dem Schuldlosen. Denn jetzt ist die Frage in Vers 3, wer darf diesem Gott nahe kommen? Ja, diesem großen, diesem mächtigen, diesem gewaltigen Gott. Wie kann man zu ihm kommen? Der Gott, der alles letztlich bestimmt und in der Hand hat. Ja, ich lese uns nochmal Vers 3, wo es dann heißt, wo dieser Gott jetzt beschrieben wurde. Und jetzt heißt es, und wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also wer darf in seine Gegenwart kommen? Ja, weil jetzt hier der Berg Jahwes, wie es hier steht, oder seine heilige Stätte, wieder so parallel, das meint in der Bibel verschiedene Dinge. Ja, es kann die Stiftshütte meinen, es kann den Tempel meinen, es kann Zion meinen, es kann Jerusalem meinen, den Thron Gottes oder selbst einfach nur den Himmel kann es meinen. Letztlich, wenn wir es zusammenfassen, es meint Gottes Wohnort, den Ort, an dem Gott ganz besonders ist. Die Frage, die hier also gestellt wird, wer darf zu Gott, wer kann diesem Gott begegnen? Also wer darf dort stehen, wie es hier heißt, und stehen heißt, also vor ihm stehen heißt, wer darf ihm dienen? Wer hat überhaupt das Anrecht, diesem herrlichen großen Gott dienen zu dürfen? Der englische Prediger Spurgeon fragte mal: Wo findet sich der kühne Bergsteiger, der diese schwindligen Höhen erklimmen kann. Und es handelt sich nicht nur um unersteigbare Höhen, sondern auch um eine dem Sünder unerträgliche Herrlichkeit. Wessen Auge wird den König in seiner Herrlichkeit sehen und in seinem Heiligtum wohnen? Im Himmel thront Jahwe im höchsten Glanz seiner Herrlichkeit. Wer wird es wagen dürfen, seiner Majestät zu nahen? Vers 4 gibt uns die Antwort. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Wer darf Gott nahen? Der Unschuldige und der Reine. Nur wer perfekt ist, darf und kann Gott nahen. Ja, der perfekt ist in seinem Tun, in seinem Denken, in seinem Wollen und in seinem Reden. Ja, mal runtergebrochen von Hände, Herz, Seele und Mund. In seinem Tun, in seinem Denken, in seinem Wollen, in seinem Reden. Letztlich in allem. Mit unserem ganzen Wesen, wer da perfekt ist, der kann überhaupt erstmal Gott nahen. Alle anderen halten das gar nicht aus. Vers 5. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ja, wer so ist, der wird sogar noch mit Gerechtigkeit gesegnet. Wer sowieso schon perfekt ist in sich, der bekommt auch noch Gottes Segen dazu. Gerechtigkeit, der hat das Heil. Und jetzt ist nur die Frage, gell, wer ist denn so? Wer ist in seinem Denken immer perfekt, in seinem Handeln perfekt? Bist du das? Also ich zumindest nicht. Vers 6 fragt genau das. Wer ist denn so? Oder ist, nee, eigentlich ist es keine Frage, sondern es gibt eine Antwort, wer so ist. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob. Also Jakob ist so oder wird hier so beschrieben. Also und Jakob ist in der Bibel ja eben dieser Name, der oft auch dem Volk Israel gegeben wird. Ja, das Volk Israel soll so sein, heißt es hier. Wirklich? Ja, ist es wirklich das Geschlecht von Jakob, das Volk von Jakob, die Nachkommen von Jakob? Also das Volk Israel? Wirklich? Also wenn wir mal so die Bibel eigentlich durchblättern, dann wird es irgendwie schwierig, das zu meinen, oder? Liegt hier der Psalm falsch? Nee, oder doch? Das irdische Volk Israel war alles andere als dieses Perfekte, was hier beschrieben wird. Ja, es war nicht so. Das waren größtenteils Menschen, die nicht mal Kinder Gottes waren. Die waren dabei, die haben offiziell dazugehört. Mal so im Heutigen könnte man sagen, die sind vielleicht ab und zu in die Kirche gegangen. Die haben so offiziell dazugehört, aber sie waren nicht wirklich Kinder Gottes. Sie waren nicht in Gottes speziellem Volk. Das waren genauso verdorbene Sünder wie du und ich, abgrundtief böse im Herzen und deswegen dem Zorn Gottes fallen. Aber im Volk Israel gab es auch Gläubige, die mit allen an den Messias Gläubigen aus allen Zeiten das wahre Volk Gottes bilden, das wahre Jakob. Und die sind so. Warum sind diejenigen, die zu diesem wahren Volk gehören, warum sind die so? Weil das sind noch genauso Menschen, die ja nicht besser sind, die ja genauso böse sind, genauso schlechte Dinge tun, genauso schlechte Dinge denken, genauso verdorben sind. Warum? Wegen dem einen größeren Jakob, wegen Jesus Christus, der das wahre Israel ist, der wahre Anführer und Repräsentant des wahren Volkes Gottes, der dann in Jesaja 49, Vers 3 in diesem Gottesknechtslied auch Israel genannt wird. Ja, da wird uns der Messias vorgestellt und zu ihm wird gesagt, du bist Israel. Ja, er ist der Anführer dieses wahren Volkes Gottes. Und weil er am Kreuz bezahlte, sind wir als sein Volk Schuldlose, Reine, Perfekte, weil er denen, die glauben, seine Gerechtigkeit zurechnet, haben wir unschuldige Hände. Alles nur wegen ihm. Nicht, weil wir dadurch bessere Menschen werden, aber weil wir vor Gott als bessere Menschen gerechnet werden. Weil wir seine Vergebung bekommen, seine Gerechtigkeit. Weil er ist der einzig Berechtigte, der wirklich den Berg Gottes erklimmen darf. Wie wir gleich in Vers 7 bis 10 sehen. Er ist der einzig Berechtigte, der Gott nahen darf, der hinaufsteigen darf auf den Berg des Herrn und stehen darf an seiner heiligen Stätte. Er ist dieser Sündlose und durch ihn allein kannst auch du zu diesen Sündlosen gehören und darfst Gott nahen. Dann bist du ein wahrer Jude, gehörst wirklich zum Volk Gottes. Schauen wir uns gleich die Verse 7 bis 10 an. Da wird uns jetzt nämlich diese heilige Stätte beschrieben und wird uns gezeigt, wer darf dorthin kommen. Ja, die Verse 7 bis 10, der König der Herrlichkeit. Ich lese es uns nochmal vor. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der Herr, der König der Herrlichkeit. Die Tore, die hier beschrieben werden, beziehungsweise die ewigen Pforten, ja, wieder parallel, die sind eben von dieser heiligen Stätte, die wir in Vers 3 uns schon angeschaut hatten. Das heißt, es sind die Himmelstore, die hier beschrieben werden. Weil welche Tore sollen sonst ewig sein? Ja, also unsere Türen, die halten nicht ewig. Ja, die faulen irgendwann zusammen. Aber ewige Tore, das sind die himmlischen Tore. Diese heilige Stätte, dieser Berg Gottes, dort, wo man Gott begegnen kann. Ja, natürlich nicht ein Berg hier, irgendwo der Mount Everest oder so gemeint, sondern dieser Vergleich, ja, diese unersteigbare Höhe, wo man eigentlich nicht hinkommen kann, wo nur Gott dort wohnt. Jetzt, wer darf dort sein, zu diesen Himmelstoren eintreten? Der König der Herrlichkeit will dort jetzt eintreten, richtig? So lesen wir. Und wer anders als Jesus Christus könnte der König der Herrlichkeit sein? Weil er ist der Einzige, der überhaupt diese Stätte betreten darf, wie wir gerade gesehen haben. Und es kann auch nur Jesus Christus sein, denn warum sollte der Vater in den Himmel wollen? Er hat ihn ja nie verlassen. Aber unser Herr Jesus hat den Himmel verlassen, wurde ein Mensch für uns. Und 1. Korinther 2, Vers 8 und Jakobus 2, Vers 1, die nennen Jesus genauso auch den Herr der Herrlichkeit. Das ist ein Name Jesu, der hier beschrieben wird. Der Herr der Herrlichkeit, der König der Herrlichkeit. Und deswegen handeln diese Verse hier, Verse 7 bis 10, die handeln von Jesu Himmelfahrt, wie er nach seinem Sieg am Kreuz und der Auferstehung zurückkehrt zum Vater und jetzt Einlass in den Himmel sucht. Manche Puritaner, die haben sich die Szene folgendermaßen in menschlichen Worten ausgemalt. Ja, ich beschreibe einfach mal nur folgende Szene, wie sie gewesen sein könnte. Stellt euch im majestätischen Thronsaal vor, vorne auf dem Thron, der herrliche, ewige, mächtige Gott. Alles betet ihn an, zu jeder Zeit, es geht um ihn. Und zum ersten Mal, seit Engel überhaupt denken können, seit es sie gibt, schreitet jemand an die Pforte dieser heiligen Stätte und ruft. Es kommt ein Zwischenruf in den Himmel. Zum ersten Mal überhaupt. Es ruft jemand, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Jetzt war es nicht nur besonders, dass noch nie es jemand gewagt hatte, dort anzuklopfen, sondern auch noch, als alle sich umgedreht haben, dass dort ein Mensch stand. Und zwar der auferstandene Jesus Christus, der zwar ganz und gar Gott ist, aber auch ganz und gar Mensch. Und der in der Wolke in den Himmel aufgefahren war, nachdem er alles vollbracht hatte und jetzt majestätisch ruft, öffnet mir, dass der König einziehe. Alle Engel sind verwundert bis schockiert, bis irgendjemand fragt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wem sollen wir öffnen? Bisher hat doch noch jemand gewagt, zu dieser Stätte zu kommen, noch wäre es ihm überhaupt möglich gewesen, ohne eine unschuldige Zunge überhaupt zu diesen heiligen Toren zu reden. Und Christus draußen antwortet kraftvoll, hier ist Jahwe, stark und mächtig, Jahwe, mächtig im Kampf. Ich habe den Kampf gegen die Sünde am Kreuz gewonnen und Satan öffentlich zur Schau gestellt. Öffnet euch ihr Tore, dass ich einziehe und in mir gebührenden Platz einnehme. Und während ihm schnell geöffnet wird, sind manche immer noch so verwundert und fragen nochmal. Und andere rufen wieder, es ist Jahwe der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Während sich alles im Thronsaal vor ihm niederwirft und zum ersten Mal ein Mensch durch den Himmel schreitet, sein mitgebrachtes, vergossenes Blut vor den Vater bringt und ohne sich überhaupt zu fragen, sich zur Rechten des Vaters auf den Thron setzt und sagt, Vater, es ist vollbracht. Ja, Sohn, es ist wahrhaftig vollbracht. Das ist die Aussage von Psalm 24. Jesus Christus ging in den Himmel an diese heilige Stätte und öffnete dessen Tore. Und deswegen können auch wir zu diesem wahren Israel, zu diesem wahren Jakob dazugehören und vor Gott auf seinen heiligen Berg kommen mit unschuldigen Händen. Wenn wir in ihm sind, dann können wir auch diese unschuldigen Hände Gott vorweisen, weil er uns nicht nur die Schuld vergeben hat, sondern auch seine Gerechtigkeit, die er durch ein gerechtes Leben vollbracht hat, uns dann schenkt und zurechnet. Und seitdem ist der Weg geöffnet, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was heißt jetzt dieser Psalm für uns? Er sagt einfach nur, bete ihn an. Bete den Gott an, wie er dich gemacht hat, wie er dich erhält und versorgt und wisse dann auch um deine Abhängigkeit. Du bist nicht stark aus dir. Eine Kleinigkeit und wir Menschen sind ausgenockt. Ein kleines Virus oder eine kleine Verrenkung und wir Menschen sind ausgenockt. Wisse um deine Abhängigkeit. Und dann, wenn du das weißt und glaubst, dann vertraue ihm auch weiter. Und fürchte dich nicht. Er hat doch alles in der Hand. Das wäre wirklich Unglauben und das hat er nicht verdient. Dieser große Herr hat diesen Unglauben nicht verdient, dass wir uns fürchten. Weil er hat doch alles in der Hand und macht alles und erhält alles. Und dann bete ihn aber auch an, dass du durch Jesus Christus an diese heilige Stätte kommen darfst, weil er sie geöffnet hat. Und leb dann aber auch immer mehr so, dass du diesen Unschuldigen widerspiegelst. Du bist nicht der Unschuldige, ja, das ist er. Aber in ihm dürfen es auch wir sein. Und dann leb immer mehr so, dass du ihn auch widerspiegelst. Wenn du aber noch gar nicht zu ihm gehörst, dann kehr um, glaub an ihn. Bekomm die Erlösung in ihm und Frieden mit deinem Gott. Amen. Ich will noch beten. Herr, du großer Herr, der alles gemacht hat, dem alles gehört, du bist noch so gut zu uns, dass du ja auch die Erlösung vollbracht hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir haben gegen dich gesündigt und du hast trotzdem in Gnade Vergebung geschenkt oder Vergebung möglich gemacht. Und es schenkt doch bitte ja, den Glauben an dieses Evangelium nun auch jedem.